HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau.
Mit dabei ist Kai.
Moin, moin.
Muchel.
Hi, grüß dich.
Ich stelle mich ausnahmsweise jetzt mal vor unserem Gast, vor Gato, denn heute geht es um Thomas Doll. Herzlich willkommen, Thomas Doll.
Hallo Jungs, schönen Abend.
Vielen Dank, dass du mit uns diese Folge aufnimmst. Und ich würde sagen, die nächsten 30 Minuten sprechen wir mal ganz locker über dein Leben, über deine vielleicht kuriosen Erlebnisse, über den Fußball, was du in Zukunft noch zuvor hast. Und ich sehe schon hier, Muchel, ich glaube, du kannst die Kamera fast gar nicht sehen, aber hat hier 7 Zettel sich vorbereitet. Wir können es ja einmal ganz kurz, guck mal hier, das ist doch mal eine Vorbereitung. Ich weiß, ich kann die Schrift selber nicht entziffern, aber...
Ich auch nicht.
Muchel, ich meine, da du schon so eine akribische Vorbereitung gemacht hast, du kannst doch einfach mal loslegen und das Interview starten.
Ja, also ein doller Typen steht hier, tatsächlich. Ja, ich hab mir natürlich im Vorwege mal so ein bisschen deine Laufbahn angeschaut, was du als Spieler gemacht hast, dann später zum Trainer übergewechselt bist und ja, eine bewegte Vergangenheit auf jeden Fall, wie ich gesehen habe, und viele coole Stationen, viele Traditionsvereine, wie ich gesehen habe. Nicht nur natürlich unseren HSV, sondern auch irgendwie den BFC, den ich auch sehr sympathisch finde, gerade so in Fankreisen natürlich auch eine Besonderheit, denn Hansa Rostock irgendwie gestartet und Vereine wie Lazio Rom und Bari, also schon ja, eine bewegte Vergangenheit als Spieler. Aber erzähl doch mal, wie ging's los bei dir? Wie bist du zum Fußball gekommen? Wie hat's Klick gemacht?
Ja, also so wie jeder kleine Junge habe ich natürlich auch die erste Zeit dann immer ja, hinterm Häuserblock gebolzt und bis ich dann irgendwann mal eine Fensterscheibe zertrümmert habe. Zufällig wohnte auch der Trainer von Lok Maltin. Das war unser Nachbar, und der hat dann gesagt, als ich 6 Jahre alt war, es ist vielleicht besser, wenn ich mal zum Training kommen würde. Nichtsdestotrotz, es war ja damals 2-mal Training in der Woche, aber so die restlichen Tage hat man ja trotzdem draußen gebolzt. Damals
ist das Licht,
waren wir wirklich noch auf der Straße. Ne? Es gab ja nicht so viele andere Möglichkeiten, sprich Internet oder irgendwelche anderen Sachen, wo man dann mehr zu Hause ist als draußen. Und das war schon schön, so die Anfänge.
Bis das Licht so dunkel war, dass man den Ball nicht mehr sehen konnte, oder?
Ja, und ich habe letztens mit meiner Mama, die ist ja mittlerweile auch schon 84, und letztens mal wieder gesprochen. Sie hat mir ja auch teilweise dann das Armbrot von oben runtergeworfen. Also schnell mal ein Brot geschmiert und dann, während wir gekickt haben, da mal ein paar Mal abgebissen, und deine Freunde natürlich auch. Und ja, du warst dann schon traurig, wenn du dann wieder hoch musstest. Im Sommer durften wir ein bisschen länger draußen bleiben. Ne? Und ja, also das war eine tolle Kindheit, und ja, so fing das an mit den Fußballspielen.
Mit 17 bist du dann, soweit ich das hier auf Muchels Notizen sehen kann, zu Hansa, oder bei Hansa Rostock Profi geworden, ne? Das genau. War deine erste Profistation, hat die dich so ein bisschen geprägt. Da warst du 3 Jahre. Hast du direkt irgendwie Durchstarter, erste Elf, oder war das so ein bisschen Hörpel?
Ja, ich bin ja mit 13 schon zur Kinder- und Jugendsportschule gekommen, und man weiß ja nie, wie so ein Weg dann auch läuft, ne? Mit Schule und dann von zu Hause weg und alles unter einen Hut kriegen, das war nicht einfach. 2-mal Training am Tag, 2-mal Schule, lange Wege auch zum Gehen von der Schule, und dann, das war schon ziemlich hart. Und als Jugendlicher möchte man ja auch noch ganz andere Sachen mal erleben, und da habe ich schon meinen Freundeskreis auch in Maltin vermisst. Natürlich habe ich neue Freunde in Rostock kennengelernt. Und dann mit 17, am Anfang sah es gar nicht so aus, weil ich sehr schmal war, klein war. Sie haben mir das nicht zugetraut, gerade was Durchsetzungsvermögen anbelangt, so Technik, Schnelligkeit war alles da. Und das habe ich mir dann zu Herzen genommen und habe mich dann da durchgebissen. Und in meinem ersten Spiel bin ich dann eingewechselt worden, und dann habe ich von Anfang an gespielt, und dann habe ich leider, ich glaube nach 3, 4, 5 Spielen, habe ich mir dann schon die Bänder gerissen gehabt und bin dann ein paar Monate wieder ausgefallen, musste mich dann wieder rankämpfen. Da habe ich dann auch mal die andere Seite kennengelernt, dass man dann gar nicht mehr so im Rampenlicht steht und ja, dass so die schöne Zeit dann erstmal für ein paar Monate vorbeigegangen ist.
Nach Hansa Rostock ging es dann zum BFC. Da hast du die meisten Spiele, sehe ich hier in Muchels Aufzeichnung, deiner Karriere gemacht. War das auch nochmal für dich prägend? Danach ging es dann ja zum großen HSV, wo wir natürlich gleich ausführlich drüber berichten. Wie war es da beim BFC?
Ja, das war natürlich nicht so einfach, aber dadurch, dass ich ja schon viele Jungs auch von der Nationalmannschaft kannte und einer meiner besten Kumpel, Andreas Thom, da spielte. Wir sind damals abgestiegen mit Hansa Rostock. Ich war, glaube ich, 19 Jahre alt. Und ein Grund war natürlich nicht nur, dass ich mich weiterentwickelt habe und ständig um Meisterschaft gespielt habe und dann auch Nationalmannschaft natürlich auch gespielt habe, sondern ich konnte auch meine Armeezeit gleichzeitig rumbekommen. Wenn man 3 Jahre bei Dynamo Dresden oder BFC Dynamo spielt, dann bekommt man auch seine Armeezeit dann rum. Und das ist natürlich auch ein Grund gewesen. Und die Nähe zu meinem Elternhaus. Also ich komme ja aus Malchin. Und von Berlin ist es ja viel, viel dichter dann auch nach Malchin, als wenn ich jetzt in Leipzig oder in Dresden wäre. Und ich habe mich dafür entschieden. Es war schwer, aus Rostock wegzugehen. Es gab wenige Spieler, die aus Rostock weggegangen sind. Ich glaube, Joachim Streich und mehr fallen mir eigentlich gar nicht ein, die damals dann irgendwann mal weggegangen sind, weil es ist einfach ein klasse Verein. Und es war auch nicht einfach immer, ne? Man wurde ja angefeindet. BFC, da weiß man ja auch, da sind ein paar Sachen in der Vergangenheit nicht so gut gelaufen mit Schiedsrichterentscheidungen und Staatssicherheit natürlich, was im Gespräch war und so. Und am Ende ist dann auch rausgekommen, dass kein einziger Spieler jemals für die Staatssicherheit gearbeitet hat. Im Gegenteil, die waren bei Hansa Rostock, bei Dynamo Dresden, bei Leipzig. Und kein einziger, auch zu dem Zeitpunkt, als ich dann da gespielt habe, war da. Aber trotzdem haben alle diesen BFC Dynamo gehasst. Hier im Stadion wurdest du ausgepfiffen. Aber das hat natürlich auch eine gewisse, dir eine gewisse Härte auch verschafft für später dann, was auch mal kommt. Ich kann mich erinnern, als ich dann wieder nach Rostock zurückgekommen bin, haben 30.000 Zuschauer mich ausgepfiffen. Meine Eltern waren im Stadion, meine Mama hat geweint damals im Rostocker Ostseestadion. Und in der 19. Minute habe ich dann das Ding hinten in die lange Ecke eingebombt und dann war Mucksmäuschen still, es war Ruhe, wir haben 4-0 gewonnen und ich bin nicht daran zerbrochen, sondern ich habe gedacht, jetzt erst recht. Und nach dem Spiel durfte ich dann in Rostock bleiben und bin dann mit meinen alten Mannschaftskameraden von Hansa Rostock sind wir dann feiern gegangen und ich durfte dann wieder dort im Kreis auch sein. Und das waren so prägende Momente und BFC Dynamo war eine wichtige Station für mich, um mich auch durchzusetzen, um dann auch gewappnet zu sein, was dann danach gekommen ist.
Danach kam nämlich der große HSV nach Hansa Rostock BFC. Erzähl mal, mit wem hast du damals zusammengespielt? Wie war das Team? Wie war das Jahr 1990, 91 genau. War diese Saison?
Ist ja noch die erfolgreiche Zeit, die wir nicht miterlebt haben bisher.
Und
Podcast-Hörer sind ja ein bisschen jünger, ne? Die ältere Generation liest dann doch noch mal eher die Zeitung.
Ja. Nee, also das war eine unglaublich intensive Zeit. Also ich kann mich erinnern, dann, als wir dann zum Medizincheck dann rübergefahren sind mit dem Lader nach Hamburg. Geil. Und wollten aber nicht im Hotel und auch nicht davor direkt parken, weil da standen nur Mercedes da vom Interconti oder ich glaube Elysee war das, glaube ich, damals und haben dann so zwei Straßen weiter geparkt, Buschirode und ich. Und es war eine unglaublich intensive Zeit. Ich habe mich das erste Mal wirklich richtig als als Profi auch gefühlt, weil alle haben Anteil genommen, die Medien haben darüber berichtet, im Osten war das alles ein bisschen anders, ne? Da waren alle Sportarten irgendwie gleich und du hast gemerkt, im Westen, der Fußball, das ist schon ganz klar die Nummer 1 und Journalisten beim Trainingsplatz, sowas kannten wir ja alles gar nicht, ne? Kamerateams und ja, und dann, ich habe eine super Vorbereitung gehabt und habe mir dann zwei Wochen vor Beginn der Meisterschaft habe ich mir dann eine Kapsel gerissen und habe dann 5 Spiele gebraucht, bis ich meinen Rhythmus gefunden habe. Und habe dann, glaube ich, nach dem 5. Spiel dann mein erstes Tor erzielt. Und von da an ist das dann rasant nach oben gegangen mit Carsten Kober, mit Didi Beiersdorfer, Harry Spörl, Waldemar Matischik, Jan Furtok, Tommy von Hesen. Und später kam auch noch Manny Kals dann irgendwann dazu. Armin Eck hat mitgespielt. Also das waren Holger Ballwanz, Detlef Dammeier, alles Jungs gewesen, Puschirode natürlich, da, mit denen man Spaß hatte, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Hermann Rieger hat dafür gesorgt, dass wir als Team auch gefestigt sind, oft danach, nach den Trainingseinheiten noch zusammengeblieben, Verweiswürste gegessen, Bierchen getrunken. Also das war sehr familiär und das haben wir auch wieder auf den Platz bekommen. Nando war damals noch da, der Brasilianer. Also eine richtig tolle Truppe und ich hatte nie das Gefühl, dass man mich irgendwie so als Ossi oder so sieht, auf Wuschirode nicht. Also wir sind super aufgenommen worden und ich glaube auch dadurch, dass wir ein bisschen kicken konnten, hat man uns und vor allen Dingen nicht nur vom Talent her, sondern auch die Art und Weise, auch vom Charakter, hat man uns direkt gleich auch gut aufgenommen. Und das war die schönste Zeit für mich als Fußballprofi.
Warst du als Jugendlicher, was für ein Fan warst du da? Hattest du da irgendwie einen Verein, den du sympathisiert hast? Also es gibt ja viele, die so...
Ja, Hansa Rostock.
Hansa Rostock, ja.
Das Problem war bei uns, dass wir sehr, sehr spät erst Westfern sehen, dass wir das erst sehen konnten. Das heißt, natürlich dann auch die Spiele ab Samstag konnte ich ja gar nicht groß verfolgen. Aber dadurch, dass natürlich auch ein Teil von meiner Mama, die hier in Heide auch gelebt haben, war das natürlich auch zwangsläufig der Fall, dass wir schon auch so eine Verbindung zu Hamburg dann hatten. Mhm. Ne, eine Tante, die lebte auch in Hamburg, in Eidelstedt. Und da hat man natürlich auch oft zum HSV rübergeschaut. Und als ich dann nachher irgendwann im jugendlichen Alter dann auch mal die Antenne Richtung Westen gedreht habe, im Internat in Rostock, dann habe ich natürlich mich schon auch am meisten dann für den HSV interessiert.
Mhm. Erzähl doch mal ganz kurz, du warst ja dann später auch nochmal wieder beim HSV, zwischendurch warst du noch bei Lazio, Eintracht, Bari, aber du hast eben schon Hermann Rieger genannt und hast gesagt, der hat dafür gesorgt, dass da so eine, ja, so ein Teamchemie oder so einfach so ein Teamzusammenhalt war. War das wirklich so entscheidend, dass so einer wie Hermann Rieger da war und gesagt hat, okay, komm, ich forme jetzt das Team und massiere jetzt nicht nur? Also würdest du sagen, das fehlt teilweise vielleicht auch Teams oder das ist ein Erfolgsfaktor, dass ein Team so gut funktionieren kann?
Na, ich glaube, dass mittlerweile ja, du hast ja 4 oder 5 Physiotherapeuten. Damals hat Hermann alles alleine gemacht und hat uns um 22 Uhr noch angerufen und dann bin ich von Hennstedt-Ulzburg nach Norderstedt rübergefahren. Und habe mich noch massieren lassen, weil meine Wade noch hart war vom Training. Und Hermann war auch 23 Uhr noch da. Also wenn noch Licht gebrannt hat in Ochsenzoll, unten noch damals im alten Trakt, wo heute das Internat steht, das war einfach Wahnsinn. Du konntest mit Hermann über alles sprechen. Der hatte so eine urbayerische Geduld und so eine Ruhe und ich habe den ja auch im Urlaub besucht. Ich habe ja Urlaub da unten auch bei ihm gemacht. Und Burschi, komm mal jetzt vorbei. Komm, das kriegen wir schon alles wieder hin. Also das war so eine, das war nicht nur ein Masseur, der war richtig Freund auch von den Spielern. Und ich glaube auch, dass man das mittlerweile auch mit vielen Physiotherapeuten auch haben kann. Ich glaube, der Verein sucht ja nicht nur Jungs aus oder Mädels, die einen guten Job machen, sondern natürlich auch die auch diesen Teamgedanken auch leben, die mit diesen Jungs auch leben, die für sie da sind, die nicht auf die Uhr gucken, wann ich nach Hause gehe. Und ich denke schon, dass da heutzutage auch viel Wert drauf gelegt wird. Und wer nicht dort, wo man das Gefühl hat, nee, das passt so nicht, da wird auch schnell mittlerweile dann auch, glaube ich, ausgetauscht. Und damals gab's nur Hermann. Hermann ist Kult. Hermann ist, also ich kann mich erinnern an eine Szene. Ich habe ja unglaublich lange auch Kontakt gehabt, auch in der Zeit, als er dann so schwer erkrankt war, habe ich oft im Krankenhaus mit ihm telefoniert. Ich kann mich erinnern an eine Szene, da lag Niko Kovac lag hinter dem Tor und hat sich da vor Schmerzen gekrümmt. Und Hermann hat ja irgendwann mal, neben ihm ist so ein Boller explodiert und Hermann war auf einem Ohr, konnte der nicht so gut hören. Und dann, die haben ja immer gejubelt, Hermann Rieger, du bist der beste Mann, Hermann Rieger. Und die Fans haben aber, Hermann war dann bei Niko Kovac und hat dann seinen Koffer aufgemacht und dann haben die gerufen, Niko Kovac, du bist der beste Mann. Und Hermann hat gehört, Hermann Rieger, du bist der beste Mann. Und hat Niko dann da liegen lassen und jetzt haue ich hier die Lampe weg und hat dann erstmal zu den Fans hinterm Tor, hat erstmal gejubelt mit denen und Niko hat unten am Boden gelegen und hat gesagt, Hermann, willst du mich jetzt nicht langsam mal behandeln?
Weltklasse, Weltklasse.
Und das war so Weltklasse und das sind so Anekdoten, oder einmal ist er auf dem Platz gesprintet und am Mittelkreis, Spieler lag auf der anderen Seite, im Mittelkreis ist ihm der Muskel, hat er einen Muskelriss gehabt, kein Muskelfaserriss, ein Muskelriss und ist 2 Meter abgesprungen und der Koffer flog durch die Gegend. Jetzt muss der Hermann Rieger auch noch auf dem Platz behandelt werden. Nicht nur der Spieler. Und also das war eine Situation und Hermann war einen Tag später, stand er schon wieder an der Massagebank mit einem dicken Verband um und hätte eigentlich 2 Wochen das Bein hochlagern müssen. Also das war Hermann, das war großartig. Ich habe nur die schönsten Erinnerungen an ihn.
Ehrlich gesagt, da lächelt das Herz, weil ich glaube, solche Erlebnisse sind mehr wert als jedes Geld und da geht's dann um einfach an andere schöne Sachen. Aber sag mal, mir liegt, wenn du da so erzählst, eine Frage auf dem Herzen. Ich meine, die ganzen Namen schon und da muss man auch nicht so alt sein, um dich als Ikone noch zu haben, um die ganzen Namen, die du gerade genannt hast, noch zu kennen. Das sind so diese schönen, glorreichen, großen HSV-Zeiten noch. Und wenn wir ehrlich sind, spielen wir mittlerweile nicht mal mehr ganz oben in der zweiten Liga mit. Blutet dir nicht aktuell auch das Herz, dass du sagst, ey, das ist nicht der HSV, wie ich ihn kenne, wie ich ihn Jahrzehnte kannte? Oder sagst du vielleicht sogar, du siehst da gerade einen reinigenden Prozess, einen Prozess, durch den der HSV gehen muss? Weil wir alle sind mit diesem HSV groß geworden und freuen uns natürlich, sowas auch immer zu hören, was du erzählst. Aber leider sieht die Realität ja mittlerweile anders aus beim HSV.
Ja, ich denke, das geht vielen, vielen HSVern so. Ne? Ist natürlich immer einfach so, wenn man jetzt nicht in so einer verantwortungsvollen Position ist, dann irgendwie, gerade wenn es dann nicht so gut läuft, dann seinen Senf irgendwo dazu zu geben und alles besser zu wissen. Das ist ja oft auch so nach dem Spiel, wenn die Experten dann an der Taktiktafel stehen, ist es immer einfach, nach Spielen aufzuzeigen, wie schlecht eine Viererkette funktioniert, wie schlecht die Abstände aussehen und so. Das ist immer einfach dann. Mir blutet das Herz einfach, weil es jetzt schon über Jahre hinweg, nichts gegen die zweite Liga in Deutschland, die ist ja super interessant. Aber ein HSV in der zweiten Liga zu sehen, das tut sehr weh. Und das hat wehgetan, als sie abgestiegen sind. Das hat sehr wehgetan, als sie nicht aufgestiegen sind. Und ich habe mich auch nicht so jetzt dran gewöhnen können, dass der HSV jetzt dauerhaft zweite Liga spielt. Ich mag mich einfach nicht daran gewöhnen. Auch wenn es vielleicht, auch wenn es so aussieht jetzt, ne, das ist, glaube ich, die 4. Saison, zweite Liga, das muss man sich mal vorstellen, der große, glorreiche HSV. Und die Fans gehen trotzdem noch so stolz auch ins Stadion und mit so viele Fans. Und alle leben diesen Verein immer noch, obwohl man das Gefühl hat, irgendwie ist gar kein Star mehr in der Mannschaft. Aber es ist einfach der HSV. Und ich habe die letzten Jahre immer gedacht, irgendwie, ja, jetzt könnte das klappen, ne? Mit Dieter Hecking oder auch mit Tune, alles gute Trainer. Ich bin ja selber Fußballtrainer und ich bin auch der Meinung, dass es am Ende des Tages nicht dann immer am Trainer gelegen hat, warum sie nicht aufgestiegen sind. Das ist einfach so, weil jeder Trainer, ich kenne ja Dieter Hecking auch, der alles dran gesetzt hat, dass das irgendwie funktioniert und in der Rückrunde hat dann gar nichts mehr irgendwie funktioniert und dann sind sie eingebrochen wie in den ganzen Jahren. Ich glaube einfach, dass Hamburg gerade wenn es dann so auf die Zielgerade losgeht, dass dann der ein oder andere Spieler einfach da wegknickt mit seinen Leistungen. Medienlandschaft ist sehr groß beim HSV, obwohl ja letztes Jahr gar keine Zuschauer im Stadion waren durch die Pandemie, war trotzdem der Druck sehr groß. Der ein oder andere Spieler, die auch in anderen Vereinen mal gespielt haben, die dann irgendwo dazugekommen sind, dass das einfach dann nicht ausgereicht hat, um dann die Klasse zu haben, um dann auch in die Bundesliga hochzugehen. Und die Fehler, die vor ganz vielen Jahren gemacht worden sind, ich denke, die sind mittlerweile aufgearbeitet worden. Es sind ja neue Leute jetzt auch am Werk. Die kann man eh nicht rückgängig machen, dass man Spieler verpflichtet hat, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis überhaupt nicht gestimmt hat, wo sich alle an den Kopf fassen. Also jeder gönnt jedem Spieler genug Geld. Und wenn einer einen guten Vertrag unterschreibt, dann ist er clever gewesen oder der Berater. Aber es ist so verloren gegangen, dass man so Durchschnittsspielern dann mit Geld zuschüttet und es nicht mehr um den HSV ging, sondern um irgendwelche Eitelkeiten, weil der Berater wollte den da haben und der wollte den nächsten Spieler da haben und wenn der nicht unterschreibt, dann geht der auch nicht mehr dahin und so und so. Ja. Hat man den HSV auch irgendwie vorgeführt und das hat mir aus der Ferne, das hat sehr, sehr weh getan, das zu sehen, sich abhängig zu machen auch von gewissen Leuten. Und ich denke jetzt, so Jonas Bold, ein junger, aufstrebender Manager, der Leverkusen über Jahre hinweg an der Seite von Rainer Kallmund und von Rudi Völler gewachsen ist, dass da jetzt so ein bisschen Stabilität reinkommt. Ich denke auch, dass der richtige Trainer jetzt am Werk ist, der eine Philosophie hat.
Marcel Janssen, was sagst du zu ihm? Wenn wir gerade bei den Personalien.
Ja, Marcel sind. ist auch ein HSVer durch und durch. Ich habe ihn mal kennengelernt im Doppelpass. Ein sehr angenehmer Mensch. Einer, der total fokussiert ist und dem es um die Sache geht. Also Marcel, wenn er noch länger im Rampenlicht stehen wollte, dann hätte er noch länger Fußball gespielt. Ich denke, dass ihm der HSV wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Das merkt man. Das merkt man in den Interviews. Das merkt man auch in seinen Aussagen. Und ich denke, dass jetzt einfach irgendwann auch mal die Spieler gefragt sind. Also jedes Jahr wird der Trainer gewechselt. Mhm. Werden Leute ausgetauscht, auch natürlich auch im Präsidium. Irgendwann sind die Spieler natürlich, sind die auch gefragt. Aber am Ende des Tages musst du immer auch dann fragen, reicht die Qualität dann auch aus, um wirklich dann aufzusteigen? Also das sind alles richtig gute Kicker. Aber Qualität mache ich nicht nur abhängig, ob einer gut Fußball spielen kann, sondern charaktermäßig ist das mental, reicht das aus, gerade wenn es dann auf die Zielgerade geht. Machen wir nach einem dominanten Spiel, holen wir dann nochmal den entscheidenden Freistoß raus, hauen wir uns dann nochmal in der 90. Minute irgendwo rein, um einen Elfmeter vielleicht noch zu bekommen, um das Spiel noch zu gewinnen. Weil es sind jetzt viele Unentschieden gewesen, obwohl der HSV immer dominant war. Und auf Dauer hilft dir das auch nicht weiter, immer 60-70% Ballbesitz zu haben. Das sieht alles toll aus. Ich glaube, ja, dass jeder sich wünscht, dass noch mehr Wucht auch da reinkommt. Und ja, weil natürlich die Punkte, die fehlen am Ende dann auch, ne? Und St. Pauli, man sieht das ja, die haben da eine gute Mischung gefunden zwischen Jung und Alt, zwischen Talent und Arbeitern. Ich glaubte, dass die bis zum Schluss da dass die damit um den Aufstieg spielen. Also so wie die sich präsentieren. Und das heißt zurzeit, dass der HSV nicht mal in der Stadt, wir sprechen jetzt über Bundesliga, wo der hin will, nicht mal in der Stadt mehr die Nummer eins ist. Und das tut natürlich noch mehr weh, obwohl ich natürlich anerkennend sagen muss, St. Pauli spielt zurzeit eine wirklich gute Saison.
Ja. Sehen wir auch so, sehen dann ja. Pauli auch bis zum Ende oben. Ganz kurz, weil du eben ein paar Namen genannt hast, man sieht dich ja auch dann ab und zu mit deinen ehemaligen Nationalmannschaftskollegen, zum Beispiel Rudi Völler. Kannst du uns ein kurzes Feedback geben, wie die den HSV aktuell so wahrnehmen, bewerten? Ähnlich wie du oder...
Ja, die sagen natürlich auch, also aufpassen, dass man nicht ins Bodenlose versinkt, wie 60 München oder Kaiserslautern, dass man dann von der Fußballlandkarte irgendwie verschwindet, weil ich glaube, damit hat überhaupt keiner gerechnet. Jetzt irgendwann muss der HSV wieder zusehen, dass sie nach oben kommen. Und wirklich, ich wünsche mir, in Hamburg gibt es so viele Unternehmen. Das ist die reichste Stadt in Deutschland. Natürlich hat das mit Herrn Kühne schon mal irgendwie, der unglaublich viel investiert hat, aber es wurde nicht richtig gut angelegt. Sprich, in Top-Spieler auch investiert, die dafür sorgen, dass der HSV wieder nach oben geht, sondern es wurden Durchschnittsleute geholt, Mitläufer geholt, die dafür sorgen sollten, kein Vorwurf an die Jungs, weil am Ende des Tages spielt jeder gerne beim Hamburger Sportverein. Das ist ja ganz klar und man kann den Jungs ja gar keinen Vorwurf machen, sondern man muss zusehen, dass man die 3-4 Leute dann mit ins Boot reinkriegt, die dafür sorgen, dass die Qualität so hoch ist, dass die anderen drumherum, die vielleicht nicht so eine ganz hohe Qualität haben, dass die an der Seite von diesen Spielern wachsen und dann auch im entscheidenden Moment ihre Topleistung abrufen. Und das muss möglich sein, solche Leute wieder für den HSV zu gewinnen, die dann dafür sorgen, dass es wieder hochgeht und nicht hoffen, dass man Spieler von anderen Zweitligisten holt, die dann dafür sorgen, dass der HSV dann aufsteigt, die es aber in ihren Verein auch nicht geschafft haben, irgendwie nach oben zu kommen. Und aber beim HSV soll es dann klappen. Also da muss man sehr, sehr, ist ein schmaler Grat. Das ist gar nicht einfach, vor allen Dingen, wenn kein Geld in der Kasse ist. Also das ist so unglaublich schwierig. Das sieht man ja am Beispiel Simon Terode. Ich glaube, jeder hätte den gerne behalten. Aber wenn der dann auf einmal ein Angebot bekommt von Schalke 04, die dann wirklich bis an die Schmerzgrenze und über die Schmerzgrenze hinausgehen, ja, dann entscheidet sich so ein Spieler, der 30, 31 Jahre alt ist, halt nicht dann für den tollen HSV, sondern für einen anderen Traditionsverein. Aber also es ist wirklich nicht einfach.
Wärst du da nicht als Trainer auf die Geschäftsstelle gelaufen und hättest gesagt, wollt ihr mich verarschen? Wenn ihr den wegziehen lasst, dann könnt ihr gleich 10 Tore weniger einplanen in der nächsten Saison?
Ja, das werden die Trainer schon gemacht haben, die werden auch mit den Spielern gesprochen haben. Aber am Ende des Tages ist das ja auch so, dass der Berater dann natürlich von dem Spieler auch kommt und sagt, schau mal, so und so sieht das jetzt aus und so sieht das da aus. Und dann wiegt man das natürlich ab auch. Und jemand, der dann 30, 31, 32 ist, der hat vielleicht noch 2-3 Jahre, gute Jahre vor sich, der entscheidet sich dann für das Paket, was am Ende dann heißt, kann auch vielleicht aufsteigen, aber ich verdiene vielleicht das Doppelte oder das Dreifache. Also es ist menschlich und ein Trainer, der hat dann da keine Chance. Also ich habe mit Daniel van Beuten damals so eine Situation gehabt, der dann ein Angebot gehabt hat von Bayern München und der konnte einen 4-Jahres-Vertrag unterschreiben. Da hast du dann, auch keine Chance mehr, obwohl der sich so wohl gefühlt hat beim HSV und Champions League hätte spielen können. Und das Gleiche war damals mit Lukas Podolski, wir wollten ihn gerne zum HSV holen. Ich war zu Hause bei ihm, bin nach Köln mit Didi Beiersdorfer. Und der dann auch 3 Tage später ein Angebot hatte von Bayern München. Und manchmal sind dir dann als Trainer, du kannst natürlich sagen, dass du den Spieler gerne behalten möchtest und die sollen alles dafür, aber du musst ja gucken, was finanziell auch machbar ist und ob der Spieler dann auch mit seinem Berater am Ende dann mitmacht. Und das ist natürlich nicht immer so einfach. Ne? Und der HSV ist immer noch eine Top-Adresse im deutschen Fußball. Leider nicht mehr ganz oben.
Aber leere Kassen war ein ganz gutes Stichwort. Das war ja damals, 91, auch der Fall. Also du bist ja dann zu Lazio Rom gewechselt. Viel Geld, den der HSV damals bekommen hat, ich glaube, es waren 15 Millionen Mark, waren ja für damalige Verhältnisse richtig viel Geld. Und ich glaube, das tat dem HSV in der damaligen Zeit auch ganz gut. Also auch damals war es finanziell, ich glaube, es zieht sich so ein bisschen durch bei unserem Verein, nicht ganz gut gestellt. Du bist dann nach Rom gewechselt und ein Trainer mit Dino Zoff, den, glaube ich, jeder kennt, den besten Torhüter, den Italien wahrscheinlich je hatte. Dino Zoff hat ja 83 gegen den HSV im Champions-League-Finale verloren.
und ist 91 dann dein Trainer gewesen. War das ein Thema bei euch? Habt ihr darüber gesprochen, als du nach Rom gewechselt bist?
Nee, aber manchmal hat er mich ein bisschen komisch angeguckt, weil ich ja vom HSV auch gekommen bin. Jetzt, wenn ihr mir das so erzählt, kann das schon sein, dass, nein. Also das war wirklich, das war kein Thema. Ich wollte ihn, ab und zu habe ich gedacht, ich habe mit Kalle Riedle ja oft darüber gesprochen. Ich war manchmal so kurz davor, ihn auch mal damit hochzuziehen. Ne? Das ist ja nur, es ist ja nur 8 Jahre her gewesen. Ja. Aber ich habe das dann doch sein lassen, weil Dino ist so eine Persönlichkeit und er hat selten gelacht, er hatte so einen trockenen Humor, hat sein Zigarettchen gehabt, hat dann mittags, wie die Italiener das gerne mochten, seine Spaghetti und sein Gläschen Weißwein getrunken zwischen den Trainingseinheiten. Und ich, obwohl ich ja so ein bisschen frech angehaucht war, habe ich mich dann auch nicht getraut. Und ich glaube, am Ende des Tages war das auch ganz gut so. Aber ich kann mich natürlich an das geniale Tor von Felix erinnern. Und was den größten Erfolg dann auch in der Geschichte des HSV dann auch besiegelt hat. Und ja, Dino ist eine Ikone, wie ihr schon gesagt habt. Ne?
Toller Mensch. Du hattest ja auch sonst irgendwie auch echt geile Mitspieler da. Ich habe gelesen, Paul Gascoigne, also ja auch echt eine Marke so als Fußballspieler. Hat er damals auch schon so viel Flause im Kopf und so verrückt oder kam das
ja, später? Ja, da würde die Sendung nicht reichen. Also da sind Geschichten dabei. Also ich habe ja schon mit vielen gesprochen, auch damals mit vielen italienischen Journalisten.
Ja.
Ich könnte wirklich ein Buch schreiben. Ne? Also mit Kalle Riedle zusammen, wenn wir dann ab und zu mal zusammen sind, dann erzählen wir mal die ein oder andere Geschichte. Also, das ist schon eine Marke gewesen, ne?
Ja, auf jeden Fall spannende Zeit, Lazio Rom. Bester Ausländer bei Lazio Rom ist natürlich auch eine Auszeichnung. Und das, wenn man auch mit so einem wie Kalle Riedle noch zusammenspielt und auch sonst ja, Aaron Winter war, glaube ich, noch mit am Start bei Lazio. Also, das ist ja schon echt eine Auszeichnung dann.
Ja, nicht nur bester Ausländer bei Lazio, ich bin bester Ausländer der ganzen italienischen Liga geworden.
Ja.
Und das war 1992, da hat ja noch beim AC Milan noch Güllit, Van Basten und Rijkaard gespielt. Bei Inter Mailand hat noch Matthäus gespielt mit Breme. In Neapel hat leider nicht mehr Maradona gespielt, sonst wäre ich bestimmt nicht bester Ausländer geworden, sondern da hat dann Carrega gespielt. Maradona ist in dem Jahr gewechselt, als ich kam. Schade, ich habe nie gegen ihn spielen können. Und da habe ich eine ganz tolle Saison gehabt. Und eigentlich sollte 92 meine Europameisterschaft werden, aber ich habe mich im letzten Meisterschaftsspiel in Cagliari habe ich mich verletzt und konnte dann die ganze Vorbereitung nicht machen. Und dann hat mir die Power 92 in Schweden hat mir dann gefehlt und habe das erste Spiel noch gemacht, 90 Minuten. Und dann habe ich ein paar Mal auf der Bank gesessen und bin dann eingewechselt worden. Also da war ich schon sehr enttäuscht drüber, weil das sollte meine EM werden. Und ja, da ging das dann auch so mit den Verletzungen dann los. Aber es waren tolle Jungs. Aaron Winter habe ich heute noch guten Kontakt. Denn ich war vor 2 Jahren in Amsterdam, da haben wir uns getroffen, waren schön essen. Kalle Riedle natürlich, der jetzt gerade in Amsterdam war, weil Dortmund da gespielt hat. Der hatte mich dann noch angerufen und hat gefragt, hast du noch die Nummer von Aaron? Und die haben sich dann da getroffen. Ja,
eigentlich war eine crazy Zeit, weil ja die italienische Liga heutzutage oder in den letzten Jahren ja vielleicht nicht mehr die führende Liga war, aber damals, in meinen Augen,
ja, damals war die
Liga mit den Weltstars. Ja.
Genau, ja. 10 Nationalspieler, 10 Weltmeister haben in Italien gespielt.
Krass.
Und bei den richtig guten Vereinen, also Rudi Völler, Ike Hässler bei AS Rom, bei Juventus Turin, Andi Möller, Kohler,
das Reuter. Das war die Liga.
Alle waren in Italien und ja, und ich habe die natürlich dann alle bei der Nationalmannschaft getroffen und war mit Kalle Riedle auch zufällig auf dem Zimmer bei der Nationalmannschaft. Und Lothar wollte mich gerne zu Inter Mailand holen. Er war dann oft mit Andi Breme bei mir im Zimmer. Und Kalle Riedle wollte natürlich gerne, dass ich zu Lazio komme.
Ja.
Und am Ende bin ich dann auch in Lazio Rom gelandet. Damals gab es ja nur 3 Ausländer. Und mein Glück war, dass Paul Gascoigne, die wollten eigentlich Gaza holen, der hat sich 1991 im Pokalfinale das Kreuzband gerissen. Und dadurch konnte er nicht kommen. Und Kalle Riedle und Ruben Sosa, die waren schon bei Lazio. Und dadurch ist ein Platz frei geworden. Und dann bin ich rein. Und ein Jahr später durfte man, glaube ich, 5 Ausländer dann haben. Da ist dann Aaron Winter gekommen und Paul Bisconi. Und dadurch, und dann kam auch noch Alan Boxic, also dann war die Regelung, die haben die dann aufgehoben mit den drei Ausländern.
Und du hattest ja gerade gesagt, du hättest gegen Maradona hättest du gerne mal gespielt. Gibt es denn sonst einen Spieler, wo du sagst, das war so dein bester Mitspieler oder schon der besonderste Spieler, gegen den du gespielt hast?
Die Holländern natürlich, ja. Ne? Von Gullit van Basten und Rijkaard, was die für eine Ära da geprägt haben. Ich fand Lothar Matthäus hat überragend gespielt bei Inter Mailand. Also das war schon beeindruckend. Aber der mich am meisten beeindruckt hat und fasziniert hat, das war einfach Maradona. Für mich der Beste aller Zeiten, trotz Messi, trotz Ronaldo, trotz Pelé, trotz Beckenbauer, war das so. Vielleicht auch, weil es mein Spielertyp war, weil er auch damals noch so getreten worden ist. Damals wurdest du auch nicht geschützt. Damals sind sie dir in den Rücken gesprungen und haben dich weggegrätscht und haben nach 3 brutalen Fouls haben sie irgendwie erstmal eine gelbe Karte gekriegt. Und auch die Schiedsrichter nicht so souverän wie heute und natürlich auch nicht die Regeln. Also deshalb für mich Maradona Spiele ganz alleine gewonnen. Natürlich Messi auch. Aber vielleicht, weil ich so in der Zeit auch gekickt habe, wie Diego, ist das so hängen geblieben. Ja, und deshalb wird das immer der Spieler sein, wenn man mich fragt, dass ich sage, Pelé oder Maradona, da gibt's für mich eigentlich nur Maradona, obwohl ich auch alle Tore von Pelé gesehen habe. Oder Uwe Seeler oder so. Ich habe mir ja alle Kassetten besorgt, die es gibt auf dem Markt und habe mir das dann reingezogen.
Danach kann auf jeden Fall bei der Spielerkarriere nichts mehr kommen. Wir schließen das jetzt mal so ein bisschen ab mit Maradona und Co. Das ist ein schöner Abschluss. Kommen wir zu der Trainerlaufbahn. Die hast du ja beim HSV 2001 in der U19 begonnen, dann HSV 2 und dann bist du von 2004 bis 2007 HSV-Trainer geworden. Erzähl doch mal, das war ja so mehr oder weniger so ein bisschen fließender Übergang. Zum HSV, war das der richtige Schritt für dich, erstmal in der U19 anzufangen, dann zweite Mannschaft, dann erste Mannschaft? Wie hat man dich da aufgenommen, in Anführungsstrichen? Du warst ja eigentlich schon bekannt beim Verein. War das alles so, wo du sagst, Mensch, top, die Jungs haben auf mich gebaut, oder musstest du dich auch ein bisschen hochkämpfen?
Und vielleicht als kleiner Funfact noch nebenbei, 2004 bis 2007 ist ja schon ein paar Jahre her, und du bist tatsächlich der Trainer, der die längste Amtszeit als Trainer in den letzten Jahren beim HSV hatte.
Jahrzehnten hatte.
Und du weißt, das sind nicht wenige gewesen,
die danach kamen. Nee, das sind wirklich nicht wenige gewesen. Da sieht man mal, dass es nicht so erfolgreich gewesen ist. Ne? Ja, auch daran sieht man das. So, ist natürlich schön für mich, aber für die Kollegen danach oder auch für den HSV natürlich weniger schön. Ne? Wenn man sieht, wie oft dann auch oder wie lange Trainer bei einem Verein sind, die dann auch eine Ära prägen, wo es dann auch richtig gut läuft über viele Jahre hinweg. Und ja, deshalb bin ich natürlich diesem Verein unglaublich dankbar. Ich habe ja nach der Karriere, fragt man sich ja auch oft, was man dann macht. Ich hatte ja auch viel Zeit, ich war ja viel verletzt. Gerade als ich aus Bari zurückgekommen bin, habe ich ja oft als Einwechselspieler fungiert und hatte trotzdem eine schöne Zeit mit den Jungs. Tolle Mitspieler noch gehabt und danach ging das dann los. Ich wollte mich dann reinbeißen, ne? Ich habe dann meine Trainerscheine gemacht. Ich wollte das auch wirklich von der Pike auf lernen. Und und das habe ich dann auch getan. Ich war dann Co-Trainer bei Micha Schröder in der U19 und Micha hat dann seinen Fußballlehrer gemacht. Dann habe ich die Woche über die Mannschaft dann betreut. Am Wochenende war Michi dann wieder da. Und irgendwann bin ich dann, glaube ich, 2002, hat Didi Beiersdorfer mich dann gefragt, ob ich die U23 machen möchte. Und da hatte ich ja auch schon schwierige Zeiten zu durchleben. Im letzten Spiel haben wir dann noch den Klassenerhalt geschafft. Da mussten wir in Uerdingen gewinnen, obwohl wir einen Tag später erst gespielt haben, weil an dem Tag war so ein Unwetter. Die anderen Mannschaften hatten alle schon gespielt. Uns hätte kein Unentschieden gereicht. Wir lagen nach 9 Minuten 1-0 zurück und haben noch 4-2 gewonnen. sind dann in der Liga geblieben. Das war für mich natürlich auch als Einsteiger sehr, sehr wichtig, so ein Spiel, weil ja, wenn du dann gleich absteigst, dann auch in die vierte Liga, ist ja auch nicht so toll. Und ja, und dann irgendwann 2004, wir hatten dann einen richtig guten Start, waren Tabellenführer in der dritten Liga, haben richtig attraktiven Fußball gespielt. Und dann kam irgendwann der Anruf dann. Ich glaube, der HSV hatte gegen Bielefeld zu Hause verloren und ich lag schon im Bett. Ich habe nicht mal Sportstudio mehr geguckt und wollte mich vorbereiten aufs Spiel. Nächsten Tag gegen Werder Bremen zweite Mannschaft. Und dann rief die Beiersdorfer an. Und ich bin zufällig rangegangen. Irgendwie hat es noch geleuchtet unten am Bett. Und dann, ich sagte, ja, Didi, ich schlaf schon. Und was ist denn? Ja, möchtest du HSV-Trainer werden oder nicht? Weil die haben sich in der Stadt irgendwo getroffen. Ich glaube, bei Bernd Hoffmann oder bei Katja Kraus zu Hause. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin in 20 Minuten da. Ich muss ja von Quickborn fahren. Und danach ist dann viel, ziemlich viel auf mich auch so eingeprasselt. Ne? Ich musste dann auch natürlich meine Mannschaft, musste das alles organisieren, dann auch für den nächsten Tag. Co-Trainer angerufen, Ingo Dammann. Dann habe ich die Jungs morgens noch getroffen im Internat, obwohl die erst später dann das Spiel hatten, mich verabschiedet, ihnen alles Gute gewünscht. Danach bin ich dann zu meinen Eltern gefahren, weil jeder Journalist wollte mich irgendwie finden. Und habe dann Montag früh habe ich dann angefangen, habe zuerst zur Mannschaft gesprochen und danach dann eine Pressekonferenz gehabt. Also das war eine unglaublich intensive Zeit mit der Woche dann auch vor dem Dortmund-Spiel. Und ja, ich bin dem Verein auch dankbar, auch Bernd Hoffmann und Didi Beiersdorfer, dass sie nicht gesagt haben, ich bin jetzt Interimstrainer, sondern sie haben gesagt, du bist der Bundesliga-Trainer. Wir machen das jetzt fest. Da führt kein Weg vorbei. Wir glauben an dich. Du kennst die Mannschaft, du kennst die eigenen Spieler, du hast viele Trainingseinheiten gesehen. So, und jetzt mach mal. Ja. Und dann haben wir die Woche uns vorbereitet und sind dann nach Dortmund gefahren. Und dann hatte ich natürlich einen tollen Einstieg. Die Jungs haben mir das auch sehr leicht gemacht, weil wir hatten ja überragende Spieler, auch im Team. Die mussten nur vernünftig gehandelt werden. Und und das war irgendwie, war eine tolle Zeit. Und ich habe meine Fußballlehre gemacht 2003. Das war auch intensiv, weil ich eine Mannschaft auch hatte. Musste ständig da hin und her fliegen. Und habe das irgendwie alles unter einen Hut gekriegt. Familie, dann Köln, dann am Wochenende war ich auch mit der Mannschaft unterwegs. Also es war ziemlich harte Zeit auch, ne? Aber eine schöne Zeit.
Du hast ja vorhin schon gesagt, dass dem HSV jetzt mal so 2-3 Spieler guttun würden, an denen sich der Rest dann so ein bisschen hochziehen kann. Hattest du damals so ein paar Säulenspieler oder so 3, 4, 5 Spieler, die vielleicht so ein bisschen über dem anderen standen oder zu denen du so ein ganz enges Verhältnis hattest, die den Rest der Mannschaft gezogen haben?
Ja, selbstverständlich. Am Anfang war ja auch, Van der Vaart war ja auch noch gar nicht da und Bularus und die sind ja alle dann auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, Kalik ist, glaube ich, schon da gewesen, Daniel auch, aber Rafa Van der Vaart zum Beispiel, der ist dann erst, ich glaube, 2005 oder so dazugekommen. Und da waren natürlich schon so Jungs wie Paule Beinlich, wie Sergej Barbaretz, die natürlich, Martin Piekenhagen, die natürlich schon ein gewisses Standing in der Mannschaft hatten. Und Jungs wie David Jarolim und andere Spieler, die sind dann in der Zeit unglaublich gewachsen. Die haben sich entwickelt, natürlich auch durch die Erfolge, durch den Fußball, den wir gespielt haben. Sind die weggekommen. Wir sind weggekommen davon Platz 18. Sie haben aufgelebt, sie haben frei Fußball gespielt, mit Spaß, konnten ihre ganze Klasse in jedem Spiel dann auch zeigen. Und so haben wir uns stetig weiterentwickelt. Und dann ist so ein Spieler wie Van der Vaart, hat man dann auch die Möglichkeit, auch so einen Spieler dann vielleicht mal zu bekommen, der gesehen hat, oh, da wächst was zusammen, der Fußball gefällt mir. Und das ist einfach toll gewesen, wie die Jungs, wie die das angenommen haben und wie die alle besser geworden sind.
Konntest du da bei den Transfers auch so ein Wörtchen mitreden? Also wurdest du auch gefragt als Trainer oder war so, okay, hier ist jetzt Van der Vaart oder hier ist Spieler XY oder wie sehr ist man da als Trainer eingebunden in den Prozess?
Nee, ich war schon sehr, sehr eingebunden. Gerade in der ersten Zeit beim HSV nachher hat das ein bisschen nachgelassen. am Anfang sehr. Ich habe mich mit Rafa van der Vaart im Hotel getroffen in Hamburg, ihm unsere Philosophie vorgestellt, seine Position sind wir durchgegangen. Ich bin nach Amsterdam geflogen mit Didi Beiersdorfer, haben Nigel de Jong überzeugt. Ich bin nach Belgien geflogen. Wir haben Vincent Kompany überzeugt. Ich bin mit Didi nach Serbien geflogen. Wir wollten einen Stürmer holen, der sich dann am Ende dann irgendwie für Valencia entschieden hat. Also ich war da schon sehr, sehr involviert und habe das auch gerne mitgemacht, nach den Trainingseinheiten mich ins Flugzeug gesetzt und los, um die Jungs auch zu überzeugen, ihnen das Taktische zu zeigen, ihnen die Philosophie zu zeigen, die Trainingseinheiten, damit sie sehen, was da auf sie zukommt. Und alle waren begeistert und sind gerne dann auch zum HSV gekommen, obwohl Nigel de Jong zum Beispiel noch 8 andere Anfragen hatte aus England und aus Spanien und sich dann für den HSV entschieden hat. Ich glaube, da habe ich schon eine wichtige Rolle auch mitgespielt. Natürlich neben dem Finanziellen natürlich auch. Ne? Du kannst als Trainer noch so viel Überzeugungsarbeit leisten. Wenn einer dir 3-mal mehr bietet, dann gehst du nicht dahin, wo der Trainer dir was Tolles aufzeigt, weil der andere Trainer kann dir auch was Tolles aufzeigen. Also da darf man auch nicht blauäugig sein. Und später hat sich das dann so ein bisschen geändert, weil als wir dann Champions League erreicht haben, sind dann die 4 Bs, die sind dann gegangen. Beinlich, Babarets, Bullarus und Van Beuten. Und es ist kein adäquater Ersatz gefunden worden. Natürlich auch bedingt dadurch, dass wir erst sehr, sehr spät die Champions League erreicht haben mit Osasuna. Wir haben leider, sind wir Dritter geworden und mussten dann in die Qualifikation. Bremen ist, glaube ich, Zweiter geworden. Im letzten Spiel haben wir leider das vergeigt zu Hause und mussten dann in Osasuna noch spielen. Und da war schon Mitte August. Und ihr wisst ja, Transferperiode ist ja nicht so lange. Ja, und in dem Jahr sollten eigentlich Hochkaräter kommen. Und nichts gegen die Jungs, die dann gekommen sind. Aber das war natürlich nicht das, was wir uns erhofft haben mit Sanogo und mit Sanogo und Luboja.
Mhm. Ich erinnere mich noch, ja.
Und da sind natürlich 4 Säulen komplett weggebrochen. Mhm. Also auch als Führungspersönlichkeiten aus der Kabine. Und ja, und dann mit ein paar Verletzten dann, rote Karte von Rafa van der Vaart, sind wir dann so ins Strudel gekommen. In der Bundesliga standen wir nicht sehr gut da und dann hat man sich gar nicht so richtig freuen können, weil man in der Bundesliga so unten drin hing. Und dann kam eigentlich das Schönste, die Champions League. Und man hat sich, natürlich waren das Momente gegen Arsenal London zu Hause. Da sind wir dann, hat der Schiedsrichter dann nach 5 Minuten eine rote Karte gezeigt, obwohl Van Persie zum Torwart gegangen ist und eingefädelt hat. Und Sascha Kilstein ist vom Platz geflogen und ich musste natürlich einen Spieler dann rausnehmen, weil dann der andere Torwart reinkam. Und dann spielst du gegen Arsenal auf einmal 85 Minuten. Zu dem Zeitpunkt war Arsenal mit die beste Mannschaft in Europa. Spielst du dann auf einmal mit 10 gegen 11. Und das, ich glaube, das war das lauteste. So die ersten 5 Minuten, wir waren so gut drin im Spiel, das lauteste, was ich gehört habe beim HSV gegen Arsenal London zu Hause, was da für eine Stimmung war. Und ja, das sind so Momente gewesen in der Saison, die dann dazu geführt haben, dass ich dann auch 2007, dann irgendwann im Februar, ich weiß, dass immer eine Zeit beendet wird, aber das sollte dann auch nicht mehr sein und das war dann auch okay so.
Ist man dann so richtig machtlos ein bisschen, wenn dann einfach so, ich sage jetzt mal, vom Management dann einfach auch nicht so gute Spieler eingekauft werden?
Absolut, ja, natürlich. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, der eine war verletzt, der andere hat sich dann im letzten Moment noch für was anderes entschieden. 2 Mann sind nicht durch einen Medizintest durchgegangen. Aber das hätte man natürlich alles im Vorfeld abklären müssen.
Aha.
Und das ist ja klar.
Und sag mal so, was ist das Besondere im positiven wie im negativen Sinne als Trainer beim HSV? Was unterscheidet so das Trainersein beim HSV im Gegensatz zu anderen Vereinen, die du betreut hast?
Ich glaube, dass so eine unglaubliche Wucht aus dem ganzen Verein kommt. Man kann das gar nicht so beschreiben, weil die Stadt, die Medienlandschaft, die Fans natürlich, diese ganze Geschichte, die dieser Verein trägt, das muss man erleben, wenn man da durch die Gänge geht, wenn man die Treppen hochgeht, von Zimmer zu Zimmer. Da ist so eine Wucht in diesem Verein. Weiß ich nicht, das kann man so gar nicht so beschreiben. Ich kenne ihn ja, diesen Verein, schon seit 1990. Und weil ich bin ja kein Hamburger Junge, ne? Ich bin ja im Osten groß geworden. Und trotzdem muss ich sagen, dass dieser Verein etwas ganz, ganz Besonderes ausstrahlt. Über diese ganzen Jahre hinweg und selbst jetzt auch noch in der zweiten Liga. Und deshalb sage ich, es ist so wichtig, so schnell wie möglich da rauszukommen aus dieser zweiten Liga, um dieses Gefühl wieder zu entwickeln, wo dieser fantastische Verein, wo diese Stadt mit diesem Verein, wo die wieder hin müssen. Nämlich dahin, dass man wieder Spiele gegen Bayern München hier hat, gegen Leverkusen, dass man wieder hier tollen, großen Fußball erlebt. Und das, also Freunde, tut mir eingefallen, das kann doch nicht sein, dass so ein Verein mit so einer Stadt, dass die nichts gegen Aue und auch nichts gegen Heidenheim und die machen alle einen tollen Job und auch Sandhausen und alle, aber dass wir, also dass der HSV, dass der nicht in der Bundesliga spielt, aber das muss man sich erarbeiten. Das geht nicht, weil Uwe Seeler und Horst Rubesch und Manny Kals da mal gespielt haben und Tommy von Hesen und so, das ist alles, oder Thomas Doll oder Rafa van der Vaart, das ist ja alles Schnee von gestern. Das muss man sich wieder hart erarbeiten. Dafür muss man wieder Ärmel hochkrempeln. Dafür muss man wieder Entbehrungen bringen. Dafür muss man wieder was leisten. Dafür muss man mal auf den Parkplatz verzichten in der ersten Reihe da, wenn man da zum Spiel fährt. Und dafür muss man auch nicht ständig seinen Kopf in der Zeitung reinhalten, um vielleicht auch noch eine kleine Schlagzeile abzubekommen. Sondern man muss sich wieder hinten anstellen. Man muss wieder kleinere Brötchen backen. Man muss wieder erstmal sauber machen. Man muss wieder die Ärmel hochkrempeln und nicht der große HSV, der mit weißen Trainingsanzügen über den Flughafen läuft und du denkst, Real Madrid kommt um die Ecke, sondern dass hier wieder gearbeitet wird, dass man alles nach hinten anstellt, damit dieser fantastische Verein wieder dahin kommt, wo er hingehört. Und da hat sich jeder hinten anzustellen. Und das würde ich mir wieder wünschen, dieses Gefühl zu haben, wenn ich den Fernseher anmache, dass ich das wieder sehe. Und ich finde, dass die Jungs das richtig gut machen in dieser Saison, dass sie einen attraktiven Fußball spielen, dass sie die Ärmel hochkrempeln, dass sie auch mal ein schlechtes Spiel drin haben, wie bei St. Pauli, die an dem Tag einfach besser waren. Das kann immer passieren, das ist uns auch früher passiert. Und ja, dass sie einfach jetzt die nötigen Punkte machen, dass sie irgendwie da reinrutschen.
Ich glaube, da ist nicht ansatzweise irgendwas hinzuzufügen. Also das geht runter wie Öl. Und ich glaube, da erübrigt sich auch die Frage, die uns gestellt worden ist, ob du, wenn der HSV jetzt anrufen würde und würde fragen, Thomas, wie sieht's aus? Machst du nochmal den Trainer? Ich glaube, so wie du gerade über den HSV sprichst, wäre für dich, ja, wäre es auf jeden Fall eine Option. Da würdest du, glaube ich, nicht lange überlegen, oder?
Ja, die Frage stellt sich ja überhaupt gar nicht für mich, weil sie haben einen tollen Trainer und die haben bis jetzt wirklich vernünftige Spiele gemacht. Die Punkte, die fehlen einfach. Also deshalb, ich habe da nie in den letzten Jahren irgendwie Gedanken verloren. Ich war zufrieden bei meinen Stationen bis auf Hannover und von daher stellt sich die Frage auch überhaupt gar nicht. Und ich fieber mit, wie alle anderen auch. Ich bin Fan aus der Ferne und ich denke, dass sie den richtigen Trainer haben und der braucht die ganze Unterstützung jetzt. Und selbst wenn er mal unentschieden spielt oder wenn er auch mal ein Spiel verliert, an die Philosophie glauben. Ich glaube, die Spieler glauben daran auch. Und jetzt sind die Jungs gefragt, das ein oder andere dann auch mal in einen Sieg umzumünzen. Und ne, die Dominanz dann auch zu zeigen. Und das wünsche ich mir. Und das wünsche ich natürlich auch Tim Walter, dass der da die nötigen Punkte holt, um am Ende dann auch oben dabei zu sein.
und natürlich auch die genötige Zeit, um einfach das mal zu erarbeiten.
Genau.
Und nicht bei der nächsten Niederlage schon wieder seinen Platz zu fordern.
Nee. Und ja, und vor allen Dingen dann auch in Frage gestellt zu werden. Und ich denke, dass er da, dass sie da mit Marcel Jansen, mit Jonas Bold, dass er da Leute an der Seite haben, die schon genau wissen, was da auch, was wichtig ist, dass man nicht irgendwie in Hektik verfällt, sondern manchmal fehlt ja der ein oder andere Punkt in der Hinserie und dann machen sie es diesmal in der Rückserie ganz anders als die letzten Jahre. Das kann ja auch sein, weil es gibt ja immer Steigerungspotenzial. Sie spielen vernünftig Fußball und dann machen sie aus einem Punkt halt die drei Punkte in der Rückrunde.
Und das ist unsere große
damit können sie immer anfangen. Und diese Zeit, die muss ein Trainer einfach auch haben, weil er hat wieder eine neue Mannschaft, er hat eine neue Philosophie. Er gibt jungen Spielern die Chance auch sich zu entwickeln. Und also ich bin da sehr positiv.
Wir auch tatsächlich. Also wir finden auch, dass da ja. gerade auch irgendwie mit den jungen Spielern da auch jetzt mal ein bisschen mehr auf die jungen Spieler gesetzt wird. So ein Alidu, der aus der eigenen Jugend hochgezogen wird und seine Chance genau. bekommt und so. Genau. Das haben wir jahrelang beim HSV, haben wir eher nach großen Namen gekauft, um schnell wieder hochzukommen. Und jetzt einfach mal eine gesunde Entwicklung zu haben und aus der eigenen Jugend die Spieler aufzubauen. Also ich glaube auch, ich bin ein großer Tim Walter-Fan. Ich finde, sein Fußball ist attraktiv. Und ich glaube, wenn die Spieler jetzt noch das genau. Quäntchen Glück auf ihrer Seite haben und erarbeiten, dass da vorne auch mal die Tore fallen, dann sieht das, glaube ich, ganz gut aus.
Aber tut genau. mir eingefallen, Thomas, nicht, dass ich dich jetzt bald bei Augsburg auf der Trainerbank sehe mit deinem Freund Didi und ihr da Augsburg da wie den HSV in die Champions League
fliegt. Ingolstadt.
Ja.
Ist nicht in Augsburg.
Genau, nein, Ingolstadt. Nicht, dass ihr da das Gleiche macht wie beim HSV damals, ne? Dann lieber direkt zum HSV.
Der hat übrigens heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch.
Ah,
Didi Beiersdorfer. Ja.
Sehr schön.
Nee, das ist jetzt nicht im Plan. Also ich muss ja zurzeit, ich habe ja da gerade ganz andere Aufgaben zu Hause zu erledigen.
Den schönsten Job
der Welt. Genau, den schwersten Job. Aber ich hoffe, dass das jetzt auch, ich wollte auch 2020 gar nichts machen. Auch gerade wegen der Pandemie. Ich bin ja viel im Ausland dann auch. Auch als Trainer tätig. Und dann hatte ich schon ein bisschen Bedenken, auch wieder nach Hause zu kommen. Weil ich weiß, dass von vielen Trainerkollegen, die haben dann im Hotel gewohnt und konnten dann 4-5 Monate haben sie ihre Familie nicht sehen können, weil sie nicht zurückfliegen konnten und dann auch nicht wieder zurück ins Land. Und das wollte ich mir dann doch nicht antun. Ich bin ja auch nicht mehr 25.
Wenn du was machst jetzt, deine Pläne für die Zukunft, wie sehen die aus? Nächste Trainerstation?
Oder vielleicht Manager? Oder
Inland, Ausland?
Nö, also so im Managementbereich. Ich habe ja mal so eine Ausbildung mitgemacht, so ein Fernstudium. Aber mir fehlt das, ich merke das jetzt seit Monaten, dass mir schon auch der Geruch des Rasens und diese Kabine auch wieder fehlt. Das merke ich. Und ich bin ja ein Wettkampftyp. Ich habe immer Wochenende Wettkämpfe gehabt. Und mein Wettkampf ist jetzt gerade zu Hause. Wie schnell kann ich die Pamper wechseln? Von einer Minute zur anderen. Das ist aber auch schön. Das ist auch eine Aufgabe. Aber mir fehlt das wirklich, wenn ich dann den Fernseher anmache und die verschiedenen Ligen schaue und natürlich dann mit den Jungs telefoniere. Da fehlt das schon. Ne? Ich habe viele Online-Seminare besucht, die der BDFL auch anbietet, um auch immer auf dem Laufenden zu sein. Also sehr interessant, nicht nur um meine Stunden zu bekommen für die Verlängerung der Lizenz, sondern auch, um immer auf dem Laufenden zu sein. Da sind tolle Referenten auch. Das mache ich ganz gerne dann von Budapest aus, online. Und aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass das bald wieder losgeht. Ich habe jetzt viele Anfragen gehabt aus dem Ausland, auch aus dem Ausland, außerhalb von Europa. Und jetzt schauen wir mal, was sich da entwickelt jetzt in der nächsten Zeit. Ja. Also ich bin da ganz guter Dinge.
Könntest du vielleicht mit irgendwann Pierre-Michel Lasogga trainieren oder so? Wäre ja auch eine Option.
Ja. Wo ist der denn eigentlich? Irgendwo in Dubai oder so?
Genau.
Ist er noch. Ja, da hat er ein schönes Leben. Das ist gut.
Ja, absolut. Den hatten wir vor ein paar Monaten hier auch mal vor der Linse. Und klasse Typ. Und fühlt sich da, glaube ich, auch ganz wohl. Aber hat gesagt, ich werde nochmal irgendwie zurückkommen nach Europa. Also wir sind alle gespannt, was da noch passiert.
Ja, klar, der ist ja auch noch nicht so alt. Also ich denke, dass er eine gute Zeit da hat. Da kann man gutes Geld verdienen, da kann man, ist schönes Wetter. Also das ist toll. Und wenn er die Chance nochmal hat, nach Europa zu kommen, um dann auch dann natürlich dann das Ende der Karriere vorzubereiten, das ist ja auch immer toll dann für einen Spieler, der dann irgendwo auch wieder dann in Deutschland oder in Europa oder so Fuß fasst, das ist toll. Weil danach geht ja da erst das richtige Leben los.
Ja, ja, das stimmt. Lukas A. 87 hat vielleicht noch so eine kleine abschließende Frage. Warum hat René Klingbeil so viele Spiele unter dir gemacht? Er scheint nicht der größte Fan von René Klingbeil gewesen zu sein.
Aber ja, das waren ja viele nicht. Und aber zu dem Zeitpunkt war er der stabilste auf der Seite, weil die anderen, die hatten zwar einen linken Fuß, aber waren weniger stabil und haben weniger Herz gehabt, ohne einem nahe treten zu wollen. Und wenn du so eine Spieler dann im Team hast, wie Van der Vaart und Babarets und Demel und Jarolim und wer da alles, Benny Laut, Penzer, dann kannst du auch so einen Kämpfer wie Klinge mit reinnehmen. Und der hat sein erstes Spiel gemacht vor 80.000 Zuschauern in Dortmund gegen Odonko, Nationalspieler. Und der hat 85% seiner Zweikämpfe gewonnen. Der hat dann im richtigen Moment die Bälle ins Mittelfeld gespielt und hat einen hervorragenden Job gemacht. Natürlich hat er es nachher nicht weitergeschafft, weil Atuba dann gekommen ist. Das ist ja auch, das weiß er auch, das ist eine andere Kategorie gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt hat Klinge sein Mann gestanden, hat dem HSV unglaublich geholfen. Dem bin ich sehr dankbar. Ein wunderbarer Typ. Aber es konnte jetzt keiner verlangen, dass er die Linie da hochläuft und ständig Bananenflanken bringt oder im 16er mal einen tunnelt, so wie Atuba das gemacht hat. ja, aber er hat dafür gesorgt, dass wir auch in die Champions League gekommen sind und das als Rechtsbeiner auf der linken Seite. Also Klinge irgendwie zu vergleichen mit dem ein oder anderen Topstar beim HSV, das würde ihm auch nicht gerecht werden. Oh. Und man kann sich ja immer dann den rauspicken, der vielleicht dann von den Amateuren da hochgegangen ist. Natürlich hatte der nicht das Talent, wie der ein oder andere das hatte. Aber zu dem Zeitpunkt hat das gepasst. Ich habe alles richtig gemacht, weil wir Fußballspiele gewonnen haben, weil wir in die Champions League gegangen sind. Ah.
Die Mischung macht es ja
Klinge,
auch, ne?
Also Klinge, der hat den ein oder anderen mal über die Klinge springen lassen.
Ja, so muss das sein. Ja, herrlich. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich weiß nicht, habt ihr noch eine Frage?
Also ich fand's super erfrischend. Ich find's klasse zu hören, wie sehr du dem Verein irgendwie nahe bist und immer noch von ihm schwärmst, auch verfolgst, wie es dem HSV geht. Also man merkt, da ist sehr viel Leidenschaft und sehr viel Fansein auch bei dir vorhanden. Ich fand's eine mega erfrischende Folge, viele tolle Stories, die man sonst nicht so hört in irgendwelchen Interviews.
Ich möchte es auch nicht länger loben, aber in die Länge ziehen, aber es ist einfach. Man hatte nicht das Gefühl, dass hier irgendwie ein Interview geschwärzt werden muss oder irgendwie, dass das irgendwie komische Fragen rüberkommen oder jemand irgendwie nicht richtig antworten oder nur durch die Blume antworten möchte. Es war wirklich ein angenehmes Gespräch, so wie man es heute leider nur noch sehr selten hat, gerade im Podcast oder vor der Kamera. Und insofern vielen, vielen Dank, dass da...
Ja, wir sind ja eine Fußballfamilie und das ist schön, auch mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ohne einen zu nahe treten zu wollen, Gedanken und Gefühle auch mal preiszugeben, Ehrlichkeit walten zu lassen. Und am Ende des Tages geht es ja nicht um Thomas Doll, sondern es geht um den HSV. Und
aber diese und deshalb, Art fehlt den Fans. Diese Art fehlt den Fans und deswegen ist es schön, dass wir das heute mal aufnehmen konnten.
Super, cool. Das freut mich, wenn da ein bisschen was von rübergekommen ist.
Und du bleibst jetzt oben im Norden oder wann geht's wieder zurück nach Budapest?
Ja, am Freitag fliege ich wieder zurück, weil die Mädels brauchen mich da wieder.
Ja.
Und jetzt unterstütze ich meine Mädels hier. Meine Schwester lebt in Heide.
Ja.
Meine Mama ist hier zu Hause. Vater ist jetzt seit knapp 2 Jahren im Altersheim. Der ist vor vielen Jahren an Demenz erkrankt und da bin ich immer gerne auch wieder oben. Und wenn es mit dem Flieger nicht ging, dann bin ich oft mit dem Auto dann gefahren von Budapest hoch, fast monatlich einmal. Und das ist schon eine lange Tour. Und ja, wir sind so Familienmenschen, ne? Und deshalb ist die HSV-Familie liegt mir auch sehr am Herzen, nicht nur meine eigene. Und das merkt man wahrscheinlich.
Ja, das merkt man auf jeden Fall. Dann wünschen wir dir einen guten Rückflug nach Budapest und solltest du noch länger da sein und wir mal in Budapest, dann melden wir uns. Ist ja eine mega schöne Stadt. Ich war schon einmal da, HSV, der gegen, ich glaube, Honvéd Budapest damals gespielt. Lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, jetzt, die Stadt hat sich so entwickelt.
Ja.
Das ist Freitag, Sonntag Trip. Das ist perfekt. Also so gerade für junge Leute, Budapest, modern. Ja. Das ist ein Highlight. Also wirklich, das müsst ihr unbedingt mal machen.
Ja.
Und Lothar Matthäus hat nicht umsonst 16 Jahre da gelebt.
genau.
Also Budapest ist immer eine Reise wert. Ne, wenn eure Schatzis mal fragen, komm, lass uns nach Rom oder nach Paris gehen, dann sag, ich habe noch was Besseres.
Sehr gut. Ja.
Thomas, vielen Dank für den tollen Podcast und nur der HSV.
Nur der HSV.
Tschüss,
ciao,
macht's gut, Jungs.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.